Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Wir haben eine besondere und intensive Zeit vor uns in dieser Woche von Sonntagabend bis Freitag, 12 Uhr, dann ist wirklich fertig. Mittagessen und dann ist fertig. Aber in dieser Zeit haben wir vor, etwa 25 Stunden uns mit dem Buch Josua zu beschäftigen. Und wir werden sehen, das ist dann nicht nur einfach das Buch Josua durchstudieren, sondern wir gehen durch die ganze Bibel hindurch und beschäftigen uns mit allen möglichen Themen, weil wir das Buch Josua in Beziehung bringen mit dem, was vorher steht, mit den fünf Büchern Mose, mit der Tora davor, dann auch mit dem, was danach kommt im Alten Testament und dann natürlich ganz wichtig, den Bogen hinüber zum Neuen Testament. Wir werden das Buch Josua im Licht des Neuen Testaments betrachten und dann natürlich den Bezug zu unserem persönlichen Leben. Und da werden wir alle möglichen lehrmäßigen Themen anschneiden. Also es ist eine Woche über ein biblisches Buch, aber es ist trotzdem Bibelschule. In dem Sinn, dass alle möglichen Themen drankommen. Das Buch Josua, ich habe als Titel gesetzt, Sieg und Reichtum in dem Messias Jesus. Übrigens, hier auf dem Bild hat man einen Blick auf die Palmenstadt Jericho. Das war ja die erste Festung, die Israel einnehmen musste unter Josua, als es darum ging, das verheißene Land in Besitz zu nehmen. Wir schauen da rüber nach Osten zu den Bergen Moabs. Auf der anderen Seite dort, in den Gefilden Moabs, hatte Mose die letzten Reden gehalten vor seinem Tod. 8 Abschiedsreden, alle aufgeschrieben im 5. Buch Mose. Dann starb er und Josua führte das Volk in den Segen hinein. Nun, ich möchte gleich damit beginnen, den Zusammenhang zu zeigen zwischen der Tora, so nennt man auf Hebräisch, das Gesetz, die 5 Bücher Mose, in Bezug auf das Buch Josua. Das Buch Josua ist die geschichtliche Fortsetzung der 5 Bücher Mose. Das 5. Buch Mose bringt das Volk Israel an den Eingang des verheißenen Landes, eben in die Gefilde Moabs, jenseits des Jordans, auf heute jordanischem Boden, gerade gegenüber von Jericho. Also nochmals, ich lese, das 5. Buch Mose bringt das Volk Israel an den Eingang zum verheißenen Land, während das Buch Josua die darauf erfolgte Landnahme beschreibt. Eroberung des verheißenen Landes. Somit schließt das Buch Josua die Bücher Mose ab und stellt zugleich den Beginn der langen Geschichte Israels in seinem Land dar. Das Buch Josua ist die Erfüllung der vielen Landverheißungen in den Mosebüchern. Das beginnt zum Beispiel 1. Mose 12, Vers 7, Abraham, aus Ur in Chaldäa ausgezogen, kommt endlich ins verheißene Land. Die erste Ortschaft, die erwähnt wird, Sichem. Dort erscheint ihm der Herr und sagt, deiner Nachkommenschaft will ich dieses Land geben. Sichem, heute Nablus, eine der größten Palästinenserstädte in dem sogenannten Westjordanland. Oder die UNO würde sagen, besetzten Westjordanland. Und ausgerechnet dort, Gott verheißt, deine Nachkommenschaft will sagen, Israel werde ich dieses Land geben. Und dann in 1. Mose 17, Vers 8, die Verheißung, dass dieses Land, schlagen wir das auf, ist sehr wichtig, dass man die biblischen Aussagen möglichst selber mit eigenen Augen im Wort Gottes sieht und nachliest. Das prägt sich dann auch viel besser ein. Da sagt Gott in der Erweiterung seines Bundes mit Abraham, und ich werde dir und deinem Samen, deiner Nachkommenschaft, nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitztum. Das ganze Land Kanaan. Also das bedeutet übrigens auch das sogenannte besetzte Westjordanland, von dem die Weltgemeinschaft, die UNO, sagt, die Juden haben dort gar nichts verloren, die sollen alle Siedlungen räumen. Ja? Aber hier sagt Gott vor über 4000 Jahren das ganze Land Kanaan. Und da gibt es noch ganz besondere Schlaumeier, die sagen, ja, ja, das ganze Land Kanaan, aber damals, heute gilt das nicht mehr, zum ewigen Besitztum. Das ist auch heute noch gültig. Und dann 2. Mose 3, Vers 8, Gott sagt zu Mose aus dem Dornbusch, dass er Israel in ein Land bringen wird, das von Milch und Honig fließt. Und dann auch die Verheißungen in 5. Mose 6, 18 bis 19, eben in den Abschiedsreden von Mose, kurz oder unmittelbar vor seinem Tod und so weiter. Und das Buch Josua zeigt, wie das in Erfüllung gegangen ist, was Gott versprochen hat. Das Buch Josua zeigt uns also die Treue Gottes. Er sagt nicht nur etwas, wie wir Menschen oft, sondern er hält das auch ein, erfüllt es. Weiter, die Mosebücher stehen zum Buch Josua im gleichen Verhältnis wie das Alte Testament zum Neuen Testament. Dieses Verhältnis kann man mit den Begriffen Verheißung, Erfüllung umschreiben. Also, in der Tora haben wir die Verheißung und Josua zeigt die Erfüllung. Im Alten Testament haben wir die Verheißung auf den kommenden Erlöser und im Neuen Testament die Erfüllung. Der Erlöser ist gekommen. Und ganz wichtig, noch im Zusammenhang mit der Tora, mit dem Gesetz, das erste Buch Mose ist das Buch der Anfänge. Im Hebräischen ist das nicht so langweilig gemacht wie in der deutschen Sprache. Im Deutschen sagt man 1. Mose und dann kommt 2. Mose und dann, wer merkt es nicht, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Aber in der hebräischen Bibel ist das so, das erste Buch Mose wird genannt Bereshit. Das ist einfach das erste Wort aus dem Bibeltext. Es heißt auf Deutsch im Anfang, auf Hebräisch ein Wort. Im Anfang. Also wenn man in Israel predigt, in den messianischen Gemeinden, und man möchte gerne, dass die Leute 1. Mose 1, Vers 1 aufschlagen, dann sagt man, bitte aufschlagen, Sefer Bereshit, Buch im Anfang, Perek Aleph, Kapitel Aleph, also 1, und dann Pasuk Echad, Vers 1. Und dann wissen die alle. Also man muss einfach sagen, Bereshit, die wissen, das ist 1. Mose. Und das erste Buch Mose ist wirklich das Buch der Anfänge, denn es zeigt uns den Ursprung des Universums. Und dann der Erde, der Pflanzen, der Tiere, des Menschen, der Ehe, der Familie und dann auch den Ursprung des Bösen, der Sünde in dieser Welt. Und auch den Ursprung von Leid, Schmerz und Tod und schließlich auch den Ursprung der Völker und der Sprachen, aber schließlich auch noch den Ursprung des auserwählten Volkes Israel. Ab Kapitel 12, Berufung Abrahams als Stammvater Israels. Das ist das erste Buch Mose. Und in diesem ersten Buch Mose wird auch gezeigt, der Mensch ist völlig verdorben. Ich weiß, das erste Buch Mose beginnt ja mit dieser wunderbaren Schöpfung, mit Himmel und Erde. Und das ist eigentlich die Verkündigung der Herrlichkeit Gottes. Psalm 19, Vers 1. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und dann schon Kapitel 3. Der Mensch rebelliert gegen Gottes Wort. Und damit kommt das Böse in diese Welt, macht alles kaputt. Und man kann sagen, der Sündenfall ist der große Wendepunkt im ersten Buch Mose. Es beginnt alles so schön mit Leben. Gott haucht dem ersten Menschen den Odem des Lebens ein und setzt ihn in einen weiten Garten. Nicht wahr? Ich denke, wir alle hassen ganz enge Räume. Man kann atmen, wenn es Luft gibt. Und Gott setzt ihn in einen weiten, herrlichen Garten in seiner Gemeinschaft. So beginnt das alles. Und wie endet das erste Buch Mose? Es endet mit einem Leichnam in der Enge des Sarges in der Fremde von Ägypten. Der letzte Vers. Es geht um den Leichnam von Josef. Und was ist der Grund, dass es so endet? Weil der Mensch rebelliert hat gegen Gott, Kapitel 3. Aber dann kommt das zweite Buch Mose und das beginnt genau da, wo das erste aufhört. Denn es wird uns beschrieben, das Volk Israel in der Sklaverei, in der Enge der Sklaverei von Ägypten, in der Fremde, unter dem Verhängnis des Todes. Alle Jungs sollten in den Nil geworfen werden. Aber dann kommt die große Wende in diesem Buch. Und das ist 2. Mose 12, das Passahlamm. Das Blut des Lammes an den Türpfosten an der Oberschwelle. Und Gott sagt, sehe ich das Blut, so werde ich an euch vorübergehen. Und das bringt die Wende. Israel geht hinaus aus der Enge von Ägypten in die Freiheit. Und wirklich, wortwörtlich, sie kehren heim, nach Hause. Ja, das zweite Buch Mose endet ja mit dem Bau der Stiftshütte, des transportablen Hauses Gottes am Fuß des Sinai. Und das, im letzten Kapitel erfüllt die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, das Haus Gottes. Ein Volk heimgekehrt und es endet mit Herrlichkeit, so wie das erste Buch Mose begonnen hat. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. So endet das, ein Volk, das heimgekehrt ist. Und übrigens auf Hebräisch heißt 2. Mose einfach Schmott. Also wieder in den Gemeinden sagt man, schlagt auf, Sefer Schmott, und dann wissen die 2. Mose. Schmott heißt Namen. Das Buch beginnt, dies sind die Namen. Ja, und das ist doch genau die Umschreibung von Jesaja 43,1. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das zweite Buch Mose ist das Buch der Erlösung und zeigt die Wende durch das Passahlamm. Und dann kommt das dritte Buch Mose. Es beginnt mit Vayikra. Und er rief. Ein Wort auf Hebräisch. Alle in den Gemeinden wissen, also schlagen wir auf, 3. Mose 1, Vayikra, Perek Aleph. Sie wissen, Vayikra und er rief, das ist das dritte Buch Mose. Und das ist so speziell. Gott ruft. Normalerweise heißt es in der Tora, Gott spricht und der Herr redete zu Mose und zu Aaron. Aber da heißt es, er rief. Wenn Gott ruft, ist es ganz besonders wichtig. Und eine kleine Hausaufgabe, eben wenn man so Bibelschule macht, muss man auch Schulaufgaben geben. Zu Hause einmal die 4 Evangelien durchstudieren und alle diese etwa 20 Stellen heraussuchen, wo der Herr Jesus ruft. Normalerweise hat er nicht gerufen. Und schon gar nicht in den Straßen. Das machen Revolutionäre, ja? Die Kommunisten, die haben schrien in den Straßen und das Volk aufgestachelt und als Proletariat. Ja, man könnte meinen, ich sei in der Sowjetunion aufgewachsen. Ja, aber in Jesaja 42 heißt es von dem Messias, er wird nicht schreien und in den Straßen nicht seine Stimme erheben. Aber es ist so, dass er an ganz besonderen Gelegenheiten hat er gerufen. Und dann bedeutet das etwas ganz Wichtiges. Und eben auch im dritten Buch Mose, Gott ruft ein erlöstes Volk. Kommt her. Und er zeigt in den Opfern, in 3. Mose 1 bis 7, wie man ihn anbeten kann. Zu alttestamentlicher Zeit. Also Gott möchte ein erlöstes Volk, dass es kommt und Gottesdienst feiert in seiner Gemeinschaft. Und Gott sagt, wie man Gottesdienst feiert. Das ist nicht der Fantasie der Menschen überlassen, sondern er sagt ganz genau, wenn ein Mensch ein Brandopfer darbringen will vom Rindvieh, so soll er, und es wird erklärt in 3. Mose 1 zum Beispiel. Und dann das 4. Buch Mose heißt im Hebräischen einfach Bemidbar, in der Wüste, aus dem ersten Vers genommen. Und tatsächlich, es ist das Buch der Wüstenwanderung. Es beschreibt ganz aus ausführlich, wie Israel nach dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste gegangen ist mit der Stiftshütte und da 40 Jahre Gottesdienst gefeiert hat in der Wüste. Ja, es ist das Buch des Wandels. Ich war in Epheser 4 wird uns gesagt, schlage auf, Epheser 4, Vers 1. Nachdem der Apostel Paulus in drei Kapiteln diese herrliche Berufung der Erlösten beschrieben und ausgeführt hat, so sagt er dann in dem zweiten Teil des Briefes, ich ermahne euch nun. Nun, das sage ich an, das ist die Schlussfolgerung aus drei Kapiteln. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. In 3. Mose ruft Gott sein Volk. Und dann im 4. Buch Mose wird uns gezeigt, jetzt müssen sie auch diesem Ruf entsprechend ihr Leben führen, wandeln. Und das ist das 4. Buch Mose, das zeigt uns eben den Wandel durch die Wüste. Und dann bleibt noch das 5. Buch Mose, das heißt einfach Dvarim, Worte. Es beginnt mit, und dies sind die Worte, 8 Reden von Mose, Abschiedsreden. Und er zeigt noch einmal, wie wichtig es ist, eben als erlöstes Volk auf Gottes Wort zu hören. Und er erläutert, anhand eines Rückblickes auf 40 Jahre, seht ihr, jedes Mal, wenn ihr gehorsam wart, hat das Segen bedeutet. Und jedes Mal, wenn ihr rebelliert habt, ausführlich in 4. Mose beschrieben, dann ist Fluch gekommen. Die Vergangenheit zeigt, dass dieses Prinzip einfach Wahrheit ist. Und dann in den letzten Kapiteln des 5. Buches Mose, da gibt Mose ab Kapitel 28 eine prophetische Gesamtschau der ganzen kommenden Geschichte Israels. Und er zeigt, dass bei Ungehorsam gegenüber Gottes Wort wird Gottes Fluch kommen. Sie werden das Land, in das sie hineingehen werden, verlieren, weltweit zerstreut werden und alle Völker und keine Ruhe mehr haben als Volk. Wir wissen, wie schrecklich das alles in Erfüllung gegangen ist, was zum Beispiel in 5. Mose 28, Verse 64 und folgende steht. Furchtbar. Aber das wird alles ausführlich beschrieben und es wird auch gezeigt. Und wenn ihr gehorsam seid, dann wird Segen über euch kommen. So, das ist eine Übersicht über die 5 Bücher Mose. Und jetzt kommen wir zum Buch Josua. Und da ist etwas ganz kostbar. Nur schon der Name des Buches. Das Buch Josua. Da müssen wir Folgendes wissen. Nicht Mose führte das Volk in den verheißenen Segen Kanaans, sondern Josua. Und das hat eine tiefere Bedeutung. Natürlich, wir wissen, das war so, weil Mose in einem ganz entscheidenden Moment die Beherrschung verloren hatte und ungehorsam war. Es war hart für ihn. Er durfte nicht ins verheißene Land deswegen. Aber Gott wollte damit uns etwas ganz Besonderes lehren. Während Mose das Gesetz vom Sinai verkörpert, er hat das Gesetz Israel geben müssen, weist Josua hin auf Jesus Christus. Jesus, das ist die griechische Form des Namens Josua. Darum lautet im Neuen Testament, zum Beispiel in Hebräer 4, Vers 8, wird von Josua gesprochen im Neuen Testament. Aber was steht da im griechischen Text? Jesus. Im Griechischen sagt man für Josua Jesus. Darum, die älteste Bibelübersetzung der Welt, das ist die Septuaginta, von Juden übersetzt im 3. Jahrhundert vor Christus in Alexandria in Ägypten. Und die haben das Buch Josua übersetzt, Buch Jesus. Da steht dieser Name, Jesus. Josua, auf Hebräisch sagt man Jehoshua. Jeho ist die Kurzform des Namens Gottes, Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Jehoshua. Shua bedeutet Rettung. Also Jehoshua bedeutet, der Ewige ist Rettung. Die Kurzform von Jehoshua, das gibt es im Hebräischen, ganz üblicherweise, wie wir das auch im Deutschen machen. Wir nennen Markus Mark und wir nennen Johannes Joe und ja. Ja, im Englischen macht man es noch mehr und wir haben es von den Engländern und den Amerikanern kopiert und verkürzen auch die Vornamen. Das ist in der Bibel auch oft so. Oft findet man den langen Namen und dann auch den kurzen Namen. Zum Beispiel Elia. Um jetzt eine ganz andere Geschichte zu nehmen. Elia, im hebräischen Text steht Elia und manchmal steht Eliyahu. Elia ist einfach die Kurzform von Eliyahu. Mein Gott ist der Ewige. Und Jehoshua ist die Langform und Yeshua ist die Kurzform. Ich habe im Skript hingeschrieben, dass man in zum Beispiel in Esra 2, Vers 2, dort wird ein Mann erwähnt, ein ganz wichtiger Mann, der heißt Yeshua. Aber es ist im Prinzip das gleiche wie Jehoshua. Yeshua. Und nun, als der Herr Jesus, der Messias, in diese Welt kam, gab man ihm bei der Beschneidung am achten Tag den Namen Yeshua. Und im Griechischen ist das eben Jesus. Keine Übersetzung. Wie sollte man auf Griechisch Yeshua schreiben? Das geht gar nicht. Mit den griechischen Buchstaben gibt es ja gar nicht den Laut Sch. Ja? Darum muss man mal einen Griechen fragen, soll man Fisch sagen? Und dann sagt er Fiss, ja? Ja. Und im griechischen Alphabet hat man das Sch nicht. Und da muss dann ein S hin. Ja, dann geht eben aus Yeshua, gibt es mal Jesu. Und dann kommt dazu, im Altgriechischen hat man empfunden, ein S am Schluss eines Namens. Das ist typisch für einen männlichen Eigennamen. Darum sagt man im Altgriechischen nicht Mose, sondern, oder Hebräisch Mosche, ja, wieder Sch. Dann muss man Mose, weil man nur ein S hat, und dann am Schluss noch ein S, Moses. Von daher kommt das. Diese Form Moses. Oder nicht Jesaja, sondern Jesajas. Nicht Jeremia, sondern Jeremias. Und nicht Jesu, sondern Jesus. So. Ein männlicher Name. Und nun ist also ganz klar, das Buch Josua weist schon mit dem Namen hin auf den Messias, den Erlöser. Jesus. Allerdings, man sieht ja hier ganz groß geschrieben, Yeshua, wie man das auf Hebräisch schreibt. Nie wurde im Alten Testament verraten, wie der Messias als Mensch hier auf Erden heißen würde. Viele Zusatznamen wurden verraten. Er wird heißen wunderbarer Berater, starker Gott, ewig Vater, Fürst des Friedens. Jesaja 9, Vers 6 zum Beispiel. Das sind vier Doppelnamen. Wunderbar, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Ja, und so, Jesaja 7, er wird genannt werden Immanuel, Gott mit uns. Aber den eigentlichen Namen, den er bei der Beschneidung bekommen sollte, der wurde nicht verraten. Jetzt schlagen wir mal auf in Sprüche 30, Vers 4. Und man muss sich ganz klar überlegen, das ist Altes Testament, was wir hier haben. Agur, der Sohn Jakes, spricht über Gott, den Schöpfer. Und er fragt in Vers 4, Sprüche 30, Vers 4 in der Mitte, wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Das war wunderbare poetische Sprache. Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Die erste Frage könnte man gerade beantworten. Ich war in Vers 9, im gleichen Kapitel heißt es, in einem bestimmten Zusammenhang, damit ich nicht satt werde und dich verleugne und spreche, wer ist der Herr? Jahwe. Der Name Jahwe war bekannt im Alten Testament. Aber die zweite Frage, was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Das konnte keiner beantworten im Alten Testament. Und jetzt schlage ich noch auf Jesaja 49. Das ist auch wieder ein messianischer Abschnitt im Alten Testament. Eine Prophetie auf den kommenden Erlöser, den Messias. Und da hören wir ihn gleich selber sprechen. Jesaja 49, Vers 1. Hört auf mich, ihr Inseln, und merkt auf, ihr Völkerschaften in der Ferne. Der Herr hat mich berufen von Mutterleib an, hat von meiner Mutter Schoß an meines Namens Erwähnung getan. Also in Verbindung mit seinem Kommen in dieser Welt, in Verbindung mit der Empfängnis im Mutterleib, sollte von Gott sein Name kundgetan werden. Und das ist so geschehen in Matthäus 1 und gegenüber Josef und noch etwas früher gegenüber Maria in Lukas 1. Da verbat Gott durch einen Engel, er soll Jesus heißen. Jeshua. Und übrigens, man ist dann nicht ein bisschen besser, wenn man spricht von Jeshua anstatt von Jesus. Nicht wahr? Wenn ich in Israel predige, dann sage ich natürlich ganz normal, wie man auf Hebräisch sagt, Yeshua HaMashiach, Hu Adonenu. Aber auf Deutsch wäre das Jesus Christus. Er ist unser Herr. Aber wenn ich Englisch predigen muss, dann sage ich Jesus Christ. Ich war auch schon in messianischen Gemeinden und je nachdem wurde ich gebeten, ich soll doch bitte Yeshua sagen. Auf Englisch, ja. Ja, ich kann mich schon anpassen. Ich kann auf Englisch auch Hebräisch aussprechen, ja. Aber eigentlich im Englischen würde man sagen Jesus. Und in Italien muss man sagen Gesù, ja. Und in Frankreich sagt man Jésus. Das ist alles entsprechend der Art, wie man ausspricht in einer bestimmten Sprache. Und eben auf Griechisch ist Jesus und das hat man auch so im Deutschen übernommen. Und darum, wenn man Jesus sagt, ja, dann ist es auf Deutsch die normale Art, von ihm zu sprechen. Und wenn man auf Hebräisch spricht, Yeshua. Aber es bedeutet genau das Gleiche. Und man ist also kein Millimeter besser, wenn man auf Deutsch Yeshua sagt. Ja, also das ist ganz wichtig, dass du wissen, weil es gibt Leute, die spielen sich auf damit. Und ja, und verdrehen dann noch andere Dinge, je nachdem. Nun haben wir festgestellt, Josua weist ganz direkt mit dem Namen hin auf den Messias Jesus. Dies beinhaltet einen bildlichen Hinweis auf eine fundamentale Wahrheit. Durch das Einhalten der Gebote Gottes kann sich niemand Gottes Gunst und Segen erwerben. Allein Jesus Christus kann uns einführen in Gottes Verheißungen. Nicht Mose führte in die Erfüllung, in den Segen, sondern Josua. Mose vertritt das Gesetz Mose. Und warum hat Gott eigentlich Israel das Gesetz gegeben? Man kann sich drei Gründe gut merken mit die Tora, das Gesetz, ist ein Spiegel, ein Siegel und ein Riegel. Ein Spiegel, es sollte Israel zeigen, ihr seid Sünder. Ihr seid verlorene Sünder und ihr seid gar nicht in der Lage, Gottes Gebote wirklich im Leben umzusetzen. Also das Gesetz war da, um zu beweisen, wir Menschen sind Sünder, wir brauchen einen Erlöser. Das Gesetz sollte Sehnsucht wecken nach einem Erlöser. Ich glaube, wenn man mit Leuten spricht und dann sagt man eben, Jesus Christus ist gekommen, um für unsere Sünden zu sterben, dann sagen die je nachdem, was ist Sünde? Wer ist ein Sünder? Die verstehen das gar nicht. Und dann kann man natürlich gar nicht über Erlösung sprechen, weil die ja gar nicht wissen, wovon sollten sie erlöst werden. Sie sind doch frei. Ja? Also zuerst muss der Mensch merken, dass er ein Problem hat. Ich weiß, es gibt Leute, die haben ein Problem, die wissen das nicht. Und ja, das ist der Punkt. Die Menschheit hat ein Riesenproblem und viele wissen das nicht. Und das Gesetz ist ein Spiegel, der zeigt das. Aber es ist auch ein Siegel der Heiligkeit Gottes. Wenn wir diese Gebote lesen, diese gerechten Gebote des Gesetzes, dann lernen wir, wie ist Gott? Wie denkt er? Zum Beispiel, wie denkt Gott, einfach so herausgegriffen, wenn man sich ein Tattoo macht am Hals? Ja gut, kann man in der Tora lesen, das sagt Gott, sagte Gott zu Israel, das sollen sie ja nicht machen, keine solchen eintätowierten Schriftzeichen. Das hast du dir gesagt in 3. Mose. Und da merkt man, wie denkt Gott? Was empfindet er? Und das in allen Hinsichten. Man lernt also, wie ist Gott? Es ist ein Siegel seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit und ein Riegel. Ja, ein Sklavenvolk wurde freigemacht aus Ägypten. Und das ist ein Problem. Was machen Menschen, wenn sie plötzlich frei werden? Dann drehen sie normalerweise durch. Ja, weil sie mit der Freiheit nicht umgehen können. Und darum, als Gorbatschow nach der Wende nach Israel kam, hat man ihm dort gesagt, Herr Gorbatschow, Sie haben etwas Ähnliches gemacht wie Mose mit uns, als er uns aus Ägypten befreit hat. Aber Mose hat uns eine Tora gegeben und Sie haben den Leuten der ehemaligen Sowjetunion nichts gegeben, wo sie sich orientieren könnten. Und darum haben die Menschen massenweise die Orientierung verloren. Und so war eben die Tora ein Riegel, damit Israel ein normales Leben als Volk führen könnte. Als Volk, das frei geworden ist. Aber Freiheit bedeutet nicht, uneingeschränkt tun zu können, was man will. Das geht gar nicht. Aber eben, das Gesetz Mose sollte deutlich machen, auch durch das Einhalten dieser Gebote kann ein Mensch nicht gerettet werden. Denn das Gesetz zeigt ja vielmehr, dass wir ein Problem haben, dass wir Sünder sind. Niemand kann sagen, ich habe das wirklich eingehalten. Und darum, das Gesetz Mose konnte keinen Menschen in den Segen Gottes bringen. Und darum musste Mose vorher sterben. Er konnte das Volk nicht hineinführen. Natürlich war es wegen seines Ungehorsams. Aber sehen wir, so souverän ist Gott. Mose hat aus eigener Entscheidung falsch gehandelt damals. Aber Gott hat das so geführt, um uns gerade diese Wahrheit zu zeigen, das Gesetz bringt uns nicht zur Vollendung. Aber wir brauchen einen anderen. Jeshua. Jesus. Er führt in den Segen hinein. Jetzt Johannes 1, Vers 17. Da erklärt uns der Apostel Johannes ganz grundsätzlich in seiner Einleitung zum Evangelium, zum 4. Evangelium, denn das Gesetz wurde durch Moses gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Dieser Kontrast, das Gesetz durch Mose, und das war gut so, ein Spiegel, ein Siegel und ein Riegel. Und dann, der Herr Jesus bringt Gnade und Wahrheit und führt uns eben ans Ziel, in den Segen Gottes hinein. Übrigens, ich habe gesagt, Gott hat diesen Namen des Messias geheim gehalten im Alten Testament. Aber es ist so, für das Herz des Vaters ist der Herr Jesus von Ewigkeit her so wunderbar. Der Vater ist erfüllt von seinem Sohn, von Ewigkeit her. Darum wird ja Gott genannt in 1. Timotheus 1 und auch in Kapitel 6, der selige Gott. Und das heißt eigentlich der glückselige Gott. Gott ist in sich von Ewigkeit her völlig glücklich und bräuchte uns Menschen nicht und auch die Engel nicht. Er, der Vater, in dem Sohn und der Sohn im Vater. Und nun, der Sohn erfüllt das Herz des Vaters so, dass der Vater selbst im Alten Testament so viele bildliche Hinweise gemacht hat auf den Herrn Jesus und auf Dinge, die eigentlich im Alten Testament noch verborgen waren, gerade die Geheimnisse der Gemeinde. Und trotzdem hat Gott im Voraus schon viele Bilder gegeben und auch den Namen seines Sohnes. Ganz viele Male. Ich möchte nur ein Beispiel zeigen. Schlagen wir auf Jesaja 12. Da heißt es in Kapitel 12, Vers 1, und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil. Gott ist mein Heil. Und mein Heil, Heil heißt auf Hebräisch Yeshua. Also nicht Yeshua, ein bisschen anders ausgesprochen, ja? Yeshua. Aber man schreibt genau gleich wie Yeshua hier und am Schluss noch ein H dazu. Also in dem Wort Heil hier ist der Name des Erlösers drin versteckt. Man muss also nur das H am Schluss abdecken und dann hat man den Namen. Und jetzt, wenn ich das lesen würde, also, siehe, Gott ist mein Heil. Gott ist mein Yeshua. Ich vertraue und fürchte mich nicht, denn Jah, der Ewige, ist meine Stärke und mein Gesang und er ist mir zum Heil geworden. Er ist mir zum Yeshua, zum Jesus geworden. Versteckt drin, ja. Das ist wieder Yeshua, noch mit dem H hinten dran. Ja, das einfach so als eine kleine Perle noch dazu. Und da gibt es noch ganz viele andere Stellen im Alten Testament, wo dieses Wort Yeshua vorkommt. Jetzt möchte ich etwas sagen über den Autor unseres Buches, Josua, und über die Entstehungszeit. Es ist so, das Alte Testament wurde verfasst von der Zeit von Mose an, bis auf den letzten Propheten Malachi. Der Auszug aus Ägypten fand statt, nach strikter biblischer Chronologie, 1606 vor Christus. Und Malachi, der letzte Prophet, wirkte um 400 vor Christus. Und dann kam das lange Schweigen der Schriftpropheten, bis Gott dann im Neuen Testament wieder Propheten und Apostel inspiriert hat, um noch die letzten Bücher der Bibel zu verfassen. Das Neue Testament. Nun, also Mose hat das erste Buch Mose geschrieben, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte. Und dann hat er noch ein Buch geschrieben. Das Buch Hiob. Natürlich, das ist eine ältere Geschichte und das geht auf eine ältere Vorlage zurück. Aber wir lesen im Talmud, das ist das wichtigste theologische Werk im Judentum, da gibt es alles Mögliche drin. Es gibt gute Sachen und schlechte Sachen und viele Leute, die das einfach so studieren wollen, die ersaufen darin. Weil es so riesig ist und umfassend. Allein meine deutsche Ausgabe des Talmuds, das sind 12 dicke Bände. Die Goldschmidt-Ausgabe, ja? Und auch die hebräische Ausgabe in vielen Bänden. Und man kann sich völlig verlieren. Und das ist ja auch die Tatsache, die orthodoxen Juden, die studieren tagtäglich nicht so sehr die Bibel, sondern den Talmud. Und die sind wirklich ersoffen darin. Aber wenn man den Talmud richtig braucht, ist es eine Fundgrube. Man muss einfach das Richtige rausholen. Es wird wie bei Internet, ja? So viele sind ersoffen im Internet. Und dann gibt es andere, die wissen genau, wo sie hin müssen. Da, da und da und dort. Sicher nicht. Kommt gar nicht in Frage. Und dann ist es nützlich. Ja, kann man ganz tolle Sachen rausholen. Und nun, in dem Traktat Baba Batra 15a, da sind ganz viele Informationen überliefert aus dem Judentum, wer welches Bibelbuch geschrieben hat. Und da wird erklärt, eben dass Josua das Buch Josua geschrieben hat. Und zum Beispiel das Buch Richter danach der Prophet Samuel. Ja, und auch das Buch Ruth stammt auch von ihm. Es wird auch erklärt, dass 5. Mose 34, das letzte Kapitel, nachdem Mose gestorben war, das hat bereits Josua geschrieben. Ja? Und eben, wir können darum festhalten, das Buch Josua wurde von Josua geschrieben. Und dann habe ich da noch zusammengestellt, viele Einzelheiten im Buch, die uns zeigen, dass das Buch Josua ein ganz altes Buch ist, nicht etwa so, wie die liberalen Theologen meinen, die wollen alles jung machen. Ja? Wirklich, das ist irgendwie wie krank. Die ertragen es gar nicht, dass ein Bibelbuch alt ist. Es muss einfach jung sein. Es muss eben einfach gefälscht sein. Das ist letztlich der Punkt. Und nicht Autorität haben. Aber wir sehen aus Kapitel 5, Vers 1, da spricht Josua in der Wir-Form. Wir. Und dann sieht man in Kapitel 6, Vers 25, dass es geschrieben wurde in der Lebenszeit von Rahab. Und es muss geschrieben worden sein vor der Entmachtung der Jebusiter in Jerusalem. Das sieht man in Kapitel 15, 63, 18, 28. Also sicher eben vor der Eroberung von Jerusalem durch König David. Dann werden immer noch ganz altertümliche Namen verwendet. Ich habe geschrieben archaische Namen. Kapitel 15, 9, 13, 49. Tyrus hatte Sidon noch nicht erobert. Kapitel 11, Vers 8, 13, 4 bis 5, 19, 28. Also das muss vor dem 12. Jahrhundert vor Christus geschrieben worden sein. Ganz, ganz wenige Verse natürlich nach dem Tod von Josua. Kapitel 24, 29 bis 30. Ja, wenn er gestorben ist, wie bei Mose. Dann hat ein anderer noch den Schluss geschrieben. Und dann wird auch darüber gesprochen, wie die Ältesten noch lange über Josuas Tod hinaus gelebt haben, 24, Vers 31. Und da wird auch schon die Auswanderung des Stammes Dan aus dem Süden in den Norden in diesem Buch beschrieben, wie dann auch im Buch der Richter. Also, Josua hat dieses Buch verfasst und nicht wahr? Mose wurde anerkannt als inspiriert von Gott durch all die Zeichen und Wunder, die geschehen sind in Ägypten und dann während der Wüstenwanderung und all die Erscheinungen auf dem Berg. Und man hat sogar die Stimme Gottes akustisch gehört, als er die 10 Gebote verkündigt hatte. Das hat Israel die Bestätigung gegeben, Mose ist ein inspirierter Prophet. Und darum hat man sofort die 5 Bücher Mose als Gottes Wort angenommen. Man hat nicht gewartet, bis man später vielleicht ein Konzil gehalten wird, das entscheidet, die 5 Bücher Mose sind Gottes Wort. Braucht gar nicht sowas. Ja, das war sofort klar. Und dann ist es so, 5 Mose 34 zeigt uns, dass Mose von Gott den Auftrag hatte, Josua als Nachfolger einzusetzen. Und er hat seine Hände Josua aufgelegt. Und gewissermaßen seine Autorität auf Josua übertragen müssen. Und werden dann gleich noch sehen im Buch Josua, als dann das Volk mit diesem Wunder durch den Jordan ins Land hineingegangen war. Ab diesem Wunder, wo der Jordan trockengelegt wurde für das Volk, genau im richtigen Moment, von da an war Josua absolut anerkannt. Und darum hat man auch sofort das Buch Josua als Buch der Bibel akzeptiert. Und natürlich auch das Buch Hiob. Und da hatte man schon 7 Bücher. Und natürlich noch Psalm 90. Den hat Mose auch geschrieben am Ende der Wüstenwanderung. Ein Psalm, der von Mose geschrieben worden ist, Psalm 90. Ja, das war die Bibel bis zur Zeit von Josua. Und dann kam noch einiges dazu. Ja, der Titel unserer Bibelstudie sagt es ja, das Buch Josua ist das Buch des Sieges. Das Buch Josua ist das Buch des Krieges und des Sieges. Hier in diesem Buch offenbart sich der Herr als Kriegsmann. Und so finden wir diesen Ausdruck in Josua 10, Vers 14, schlagen wir auf. Und es war kein Tag wie dieser. Vor ihm und nach ihm, dass der Herr auf die Stimme eines Menschen gehört hätte. Denn der Herr stritt für Israel. Das können wir über das Buch Josua schreiben. Der Herr streitet für Israel, kriegt für Israel. Es ist also so, der Herr ist hier der Kriegsmann. Und zwar auch der Fürst über das Heer des Herrn. Wir werden das noch sehen in Josua 5, Vers 14. Plötzlich hat Josua eine ganz geheimnisvolle Erscheinung. Ein Mann erscheint und Josua realisiert, das ist nicht irgendein Mann, sondern er fällt vor ihm nieder auf sein Angesicht. Gott erscheint in Menschengestalt und er stellt sich vor, dass er der Fürst ist über das Heer des Herrn. Das heißt, Gott selber hat die Armee Israels damals geführt. Und davon legt das Buch Josua Zeugnis ab. Der Kampf in Kanaan war der Kampf des Herrn. Das ist ganz wichtig. Das war Gottes Kampf und nicht Israels Privatangelegenheit. Und nur wenn Israel von Gott abhängig blieb, war ihnen der Sieg gewiss. Sonst ging es schief. Das werden wir sogar im Buch Josua sehen. Und dann im Buch der Richter, das auf Josua folgt, dort geht ja alles bergab. Weil sie sich eben vom Herrn entfernt haben nach Josua. Ein weiterer Punkt. Der Erlöste heute kann dem Buch Josua viel Belehrung über seinen Kampf des Glaubens entnehmen. Dieser Kampf richtet sich zwar nicht gegen Fleisch und Blut, jedoch wieder die Mächte der Finsternis. Epheser 6, Vers 10 und folgende. Die Waffen sind geistlich und der Sieg ist gewiss, solange man in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und im Gehorsam ihm gegenüber den guten Kampf des Glaubens kämpft. Schlagen wir auf. Epheser 6, Vers 10. Und das hilft uns jetzt eben neutestamentlich belehrt, das Buch Josua so zu verstehen, wie Gott es verstanden haben will. Epheser 6, Vers 10. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget, wider die Listen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Aha. Also neutestamentlich ist völlig klargestellt. Wir haben nichts damit zu tun, dass wir Menschen irgendwie bekämpfen. Wir haben kein Recht, zur Waffe zu greifen, als Christen. Der Staat hat das Schwert von Gott bekommen, sagt Römer 13, aber nicht die Gemeinde. Und man muss ganz klar trennen zwischen dem Staat, der das Schwert bekommen hat, Römer 13, und die Gemeinde, die keinen Kampf gegen Fleisch und Blut hat. Aber wir müssen gegen die Listen des Teufels bestehen, und für Listen steht im Hebräischen, im Griechischen Methodeia. Das sind strategische Kniffe und Tricks, ja? Hinterhältige strategische Tricks. Denn unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, wieder die Gewalten, wieder die Weltbeherrscher dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Deshalb nehmt die ganze Waffenrüstung Gottes, auf dass ihr an dem bösen Tag zu widerstehen und nachdem ihr alles überwältigt habt, zu stehen vermöget. Also es ist ein geistlicher Kampf gegen Satan und gegen alle die Engel, die mit ihm gefallen sind. Das sind zum Teil eben ganz hohe Engel. Hier wird gesagt, Fürstentümer und Gewalten und so weiter. Das sind führende Engelmächte, die gefallen sind. Und da haben wir einen Kampf auszurichten. Aber eben, die Waffen sind nicht menschliche Waffen, sondern geistliche Waffen. Und dazu lesen wir aus 2. Korinther 10. Vers 3. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, das heißt, obwohl wir mit einem menschlichen Körper hier leben, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, also nicht in menschlicher Art und Weise. heißt es hier in diesem Zusammenhang. Fleisch kann manchmal bedeuten die sündige Natur des Menschen. Hier bedeutet Fleisch einfach den normalen menschlichen Körper. Muss man immer entscheiden, je nach Bibelstelle, was gemeint ist. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich. Mächtig zur Zerstörung von Festungen. Da kommen wir wieder darauf zurück, wenn wir bei Jericho sind. Indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, gegen die Erkenntnis Gottes. Ah, da werden wir schon, haben schon einen Hinweis auf die Mauern von Jericho, was das bedeutet. Das sind Gedankengebäude, wie zum Beispiel die Evolutionslehre. Und das muss alles zum Einsturz gebracht werden. Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wie die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Und dann wollen wir noch lesen in 1. Timotheus 6, Vers 12, damit wirklich klar wird, wie müssen wir das Buch übertragen auf unser Leben als Gläubige heute. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und dann noch Judas, Vers 3. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also, Gott hat uns einmal die Bibel gegeben. Er wird keine neuen Propheten schicken, die uns nochmals etwas mitteilen. Darum müssen wir für den einmal den heiligen überlieferten Glauben, müssen wir jetzt hinstehen und kämpfen. Das Land Kanaan gehörte Israel aufgrund der Zusagen Gottes. Dennoch musste das Land Schritt für Schritt erobert werden. Interessant. Und ich will das wirklich am Bibeltext ganz klar zeigen. Josua 1, Vers 3. Gott sagt, jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, so wie ich zu Mose geredet habe. Also, die mussten das Land wirklich Schritt für Schritt einnehmen. Und sobald die Fußsohle auf dem Land war, das war das Zeichen, das haben wir jetzt in unserem Besitz. Ganz praktisch, konkret. Aber schauen wir mal. In 4. Mose 27, 12. Also noch vorher, was dort steht. Und der Herr sprach zu Mose, steige auf dieses Gebirge Abarim und sieh das Land, das ich den Kindern Israel gegeben habe. Merkt man, Gott sagt, bevor Josua das Land ausgeteilt hat, heißt es hier, Gott sagt, siehe das Land, das ich den Kindern Israel gegeben habe. Vergangenheitsform. Das Land gehörte ihnen, bevor sie hineingingen. Und ich glaube, das hat man auf dem Skript auch noch drauf, noch die Stelle 4. Mose 32, 7 und 4. Mose 33, 53. Also ganz klar, im Voraus sagt Gott, das Land gehört euch. Aber was nützt das, wenn man ein Land hat, das man gar nicht in Besitz nimmt? Das ist ähnlich wie diese Witwe, das war schon eine sehr einfache Frau, in Holland. Sie war in einer sehr schwierigen Situation, sehr arm. Und dann kamen die Brüder der Versammlung zu ihr und sagten, ja, aber du hast doch einen Sohn in Amerika. Schickt er dir nicht ab und zu? Ja, so klar war's. Und dann sagt sie, nein. Und da sind die Brüder mal zu ihr gegangen und hat gesagt, ja doch, er schickt mir ab und zu so Bildchen. Zeig uns mal die Bildchen. Und das waren Dollarscheine. Und sie hat nicht gewusst, was sie damit anfangen soll. Aber die hatte wirklich genug. Aber das waren für sie einfach so Bildchen. Und ja, was nützt das, wenn man so viele Bilder hat und immer noch armselig dahin lebt? Gar nichts. Und so ist es auch In Epheser 1, Vers 3 sagt der Apostel Paulus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Wie er uns aus der Welt hat in ihm, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und so weiter. Das ist ein Satz bis Vers 13. Bis 14. Ein Satz. Der Apostel Paulus übersprudelt und zeigt, aber das ist alles gegeben. Das heißt nicht, Gott wird uns segnen. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Und dann zählt er auf, was das alles so beinhaltet. Ja, und viele Gläubige, die leben armselig dahin, aber es gehört ihnen. Sie sind reich, aber sie wissen es nicht, dass sie reich sind. Ja, es geht darum, man muss das konkret in Besitz nehmen. Und das ist eine Entwicklung im Glaubensleben. Nach der Bekehrung, man beginnt die Bibel zu lesen und der Herr öffnet immer mehr, aber der eine macht so Fortschritte und der andere, das ist manchmal traurig, nach 10 Jahren. Das ist immer noch gleich wie damals am Anfang. Die kommen irgendwie gar nicht weiter. Was ist das? Ja, eben. Jede Fußsohle, wo ihr draufsteht, euch habe ich es gegeben. Man muss es konkret in Besitz nehmen. Und noch ein Beispiel. Da beschließt einer im Testament, weil er keine Kinder hat und keine Verwandten, ich vermache 1 Million dieser Person. Ja? Und er hat das nicht, dieser Person nicht erzählt. Über Nacht ist diese Person Millionär geworden. Aber die weiß nichts davon. Ja? Aber die war schon. Das steht im Testament. Ja, und so ist das. Da kann einer über Nacht Millionär werden und er weiß nicht, dass er Millionär ist. Und so ist das. Es gibt Gläubige, die wissen gar nicht, wie reich sie sind. Und trotzdem sind sie es. Aber eben, dieses Buch zeigt uns, wir müssen diese einzelnen Segnungen in Christus nach und nach verstehen lernen aus dem Wort Gottes und dann im Glauben ergreifen und sobald wir fähig sind, dafür zu danken, von Herzen zu danken und uns darüber zu freuen, dann haben wir es in Besitz genommen. Aber solange wir nicht dafür danken können, haben wir es nicht in Besitz genommen. Und nun noch etwas zum Buch Josua. Kein anderes Bibelbuch enthält eine so detaillierte Beschreibung der Geografie Israels und des Nahen Ostens mit Städtenamen, Dörfernamen, Flüsse, Seen, Meere, Stammesgebiete, Berge, Täler, Grenzverläufe. Und da gibt es manchmal Gläubige, die sagen, oh, das ist so langweilig, ich habe Kapitel 15, 16, das ist alles nur so Geografie und Städte und Namen und... Ja, das ist eben ein Reichtum in geografischer Hinsicht. Das Buch Josua ist eine Fundgrube, um die geografischen Angaben in den übrigen Bibelbüchern gut einordnen und verstehen zu können. Natürlich, wenn man dann so einfach liest, diese vielen Namen, dann fragt man sich, was soll das? Ja, wir werden noch sehen, was das soll. Aber eben, ein Punkt ist der, das hilft uns überhaupt, die Geografie in den anderen Büchern der Bibel zu verstehen. Das Land Israel, das ist das wunderbarste Land, das es gibt. Das sage ich als einer, der einen Schweizer Pass hat. Und das Matterhorn liebt. Aber dieses Land, das wird in der Bibel genannt, das Land der Zierde. Ezekiel 20. Das Land der Zierde, oder auch Daniel 11. Es ist ein einmaliges Land, so klein, aber die Kontraste auf so wenig Quadratkilometern. Ich war, die Schweiz ist ja schon klein, aber war es erst, das Land Israel ist viel kleiner. Und hier sieht man eine Übersicht aus dem Weltall fotografiert. Hier das Mittelmeer, die Küste Israels und man sieht den See Genezareth. Man sieht hier sogar den Jordan, wie er da runtergeht ins Tote Meer. Man sieht dieses tief eingeschnittene Tal, das zum tiefsten Ort der Welt hinführt. Darum wird ja das Land Israel genannt, der Nabel der Erde in Ezekiel 38 und 39. Ja, beim Nabel geht es ja ein bisschen rein. Und das ist wirklich der Nabel der Erde. Ja? Die Amerikaner sind stolz auf das Todestal, das Death Valley, und haben dort eine Tafel, das ist der tiefste Ort der nördlichen Hemisphäre von Amerika. Das Tote Meer ist viel tiefer unten. Das ist nichts gegen da. Also ein Land mit so gewaltigen Kontrasten. Der höchste Punkt, das Hermongebirge, geht hoch über 3000 Meter, ja, und dann runter minus 400. Also die Unterschiede sind, das ist kein großer Abstand mehr zu den Unterschieden in der Schweiz, ja, vom Mittelland, das ist eben nicht auf Null, sondern sagen wir so 400 Meter und dann hinauf bis zu den unseren 4000ern, an denen wir so Freude haben, ja, weil mehr als die Hälfte aller 4000er in Europa, etwa 80, die Hälfte ist in der Schweiz. Aber gut, die Schweiz braucht das natürlich, weil das Land so klein ist. Ja, wenn wir die Schweiz ausbreiten würden, wäre es so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, aber wir haben den Platz nicht dazu. Ja, also Spaß beiseite. Jetzt wieder wirklich ernst. 2. Mose 3, Vers 8 sagt, dass dieses Land, das Buch Josua so detailliert beschreibt, wird ein Land sein, das von Milch und Honig fließt. Was bedeutet das? Dass man da ständig gestochen wird von Bienen? Nein, keine Angst. Das ist nicht das Normale. Also, wir sehen hier auf dem NASA-Bild dieses grüne Gebiet. Das ist das Land, das ideal ist für Ackerbau. Aber dann haben wir hier die Wüste Judäa. Da beim Toten Meer, ja, und dann im Süden die Wüste Negev. Und das war eine Wüste auch zu biblischen Zeiten. Aber es ist eben so, im Nahen Osten, es gibt übrigens ein Papier von der EU, im Blick auf die Länder rund ums Mittelmeer, und da wird darauf hingewiesen, in ökologischer Hinsicht, worauf man besonders achten muss. Ja, und das hängt eben damit zusammen. Im Nahen Osten, hier in Israel, das ist auch am Mittelmeer, so wie die EU-Länder am Mittelmeer. Die sind besonders gefährdet. Da muss man aufpassen, dass man strikt zwischen Ackerbau, Ackerlandwirtschaft und Kleinviehzucht, Ziegen und Schafe, trennt. Wenn man mit Ziegen und Schafen über fruchtbares Ackerland hingeht, in kürzester Zeit kann man das in Wüste umwandeln. Das ist ja so geschehen, nicht wahr? Gott hat Israel gesagt, ihr werdet zerstreut werden in alle Welt und das Land wird eine Wüste werden, jawohl. Ab dem Jahr 70 ist das jüdische Volk zerstreut worden weltweit und dann kamen die Muslime im 7. Jahrhundert mit ihren Schafen und Ziegen aus der saudischen Halbinsel. Und die liebten ja nicht den Ackerbau. Was haben sie gemacht? Sie sind mit ihren Schafen und Ziegen über das fruchtbare Land und die haben in kürzester Zeit haben sie Landstriche einfach kaputt gemacht. Das ist ein Grund, warum das Land zu einer Wüste wurde. Es gibt noch mehr. Also ganz strikte Trennen. Und jetzt ist das eben so, das Land Israel ist so gebaut. Hier das Ackerland und hier die Wüste Judäa und Wüste Negev, ideal für Kleinviehzucht. Weil es da eben über einen großen Teil des Jahres hinweg gibt es da genügend. Im Winter von Oktober bis April ist die Regenzeit und da grünt es und da kommen auch die Blumen in der Wüste. Und darüber hinaus kann man hier die Schafe gut versorgen. Und König David, als er noch ein Junge war, ging mit seinen Schafen in die Wüste Judäa. Das war das Land, das von Milch fließt. Milch von Ziegen und Schafen. Und das fruchtbare Ackerland, das war eben das Land, das von Honig fließt. Und Honig, Dwasch, meint eben nicht nur Bienenhonig, sondern auch alle Fruchtsäfte, die man aus Datteln und was auch immer herstellen kann. Und da gibt es ja auf dem israelischen Markt wunderbare Produkte. Brotaufstrich, und herrlich, ja. Also ich mache jetzt keine Reklame. Einfach, um zu sagen, dass es gut ist. Es ist ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und so hat Gott das so eingeteilt in zwei Gebiete. In der Bibel findet man oft den Ausdruck von Dan bis Beersheba, um zu sagen, das ganze Land Israel. Ich habe hier Stellen aufgeführt, wo dieser Ausdruck vorkommt. Wir werden gerade sehen im Buch Josua, wie der äußerste Punkt eben Dan in Besitz genommen worden ist. Das ist der äußerste Punkt des Landes Israel und eben der südliche Punkt in biblischen Zeiten war Beersheba. Und dann kommt die Wüste, ja. Da wohnten dann auch nicht mehr viele Leute. Ja, und die Kontraste. Das Hermongebirge, wie schon angekündigt. Ah, meine Frau hat mir gesagt, ich übertreibe so gerne. Jetzt habe ich doch gesagt, über 3000 Meter. Nein, aber fast 3000. Der Gipfel ist 2814 Meter über Meer. Aber eben, und verglichen dann mit dem Toten Meer minus 400, da ist der Unterschied eben deutlich über 3000 Meter Gefälle. Hier sieht man das Hermongebirge, das ist das Skigebiet von Israel heute. Sieht man Skilift? Das ist ja wie Schweiz. Und hier der Hermon und das Plateau der Golanhöhen. Das ist eine herrliche Gegend. Der Golan, ich liebe den Golan. Und da versteht man, warum die 2,5 Stämme, wir kommen dann noch darauf, die hatten viel Vieh, neben gerade nicht nur die Ziegen und Schafe, sondern Kühe. Die sagten, könnten wir nicht da bleiben. Das ist ja fantastisch. Ja, also jeder Bauer versteht, was da dahinter steckte, ja? Und dann spricht das Buch Josua an verschiedenen Stellen, ich habe das hier zusammengetragen, über die Schäfela. Aber oft in Bibelübersetzungen steht einfach die Niederung, zum Beispiel auch in der alten Elberfelder. Und das muss man gut verstehen. Die wurde im 19. Jahrhundert übersetzt. Und hätten die dann einfach den Namen gelassen Schäfela und Arava. Was hätten die Bibelleser damit gemacht? Schäfela, was ist das? Die Arava, was ist das? Da haben sie halt übersetzt die Niederung. Da haben sie übersetzt die Steppe. Aber das sind eigentlich ganz bestimmte geografische Namen. Und darum, als wir das Alte Testament bearbeiteten von der Schlachterbibel, da musste ich unter anderem das Buch Josua bearbeiten. Und da habe ich dann im Übersetzungskomitee bei der Besprechung gesagt, es ist ganz wichtig, wir müssen diese Namen herausbringen. Heute ist das ganz anders. Wenn man Israel ist und spricht über die Schäfela, dann weiß man, was das ist. Und wenn man spricht über die Arava, dann weiß man, was die Arava ist. Früher war das anders. Und darum hat man dann in der Schlachter das reingebracht. Ja, also die Schäfela, das heißt Niederung, aber das ist eben dieses Tiefland westlich von den Bergen hier, von den judäischen Bergen. Und diese Niederung, sieht man, all die Stellen, die ich da zusammengetragen habe, das wird so oft erwähnt. Aber das ist ein geografischer Begriff, der schon tief verwurzelt ist im Buch Josua. Und dann geht es weiter, Richter, Könige, Chroniker, Jesaja, Jeremia, Obadja, Zacharia. Und dann die Scharon-Ebene. Ja, das ist diese Ebene entlang des Mittelmeeres, eben nördlich von der Schäfela, da unten. Und dann eben mehr im Norden, das ist die Scharon-Ebene. In der Bibel auch gepriesen als ein fruchtbares, herrliches Gebiet. Und dann eben dieses Jordantal, das ist ein Phänomen. Das ist ein Grabenriss. Und zwar kommen da zwei Kontinentalplatten, stoßen da aufeinander. Oder kommen sich ganz nahe, das ist das Problem. Die stoßen nicht richtig aufeinander, sondern kommen sich ganz nah. Und dann ist das eben hier, sind die Schichten so eingesackt. Das beginnt in der Türkei, geht dann eben durch das Land Israel, dann durchs Rote Meer, am Meeresboden. Und dann geht es wieder hoch in Afrika und runter bis nach Südafrika. 8000 Kilometer ist das ganze Grabenbruchsystem. Aber am dramatischsten ist es im Land Israel. Und darum ist das Jordantal so tief eingeschnitten. Der See Genezareth schon ist minus 200. Und dann geht der Jordan aus dem See Genezareth raus runter ins Tote Meer und dort ist dann eben der tiefste Punkt erreicht. Also etwas ganz Grandioses. Und dann die Ebene Jezreel, sehen wir, die kommt auch schon vor im Buch Josua. Das ist eine ganz fruchtbare Ebene in Nordisrael, gerade im Hinterland von Haifa, da heißt heute Haifa. Und das ist die Kornkammer von Israel, auch heute. Jezreel heißt Gott sät. Aber eben, das muss man im Buch Josua kennenlernen und dann kommt das im Richter vor, Samuel, Hosea. Und dann auch schon in Josua liest man von Megiddo, das sich eben in der Jezreel-Ebene befindet. Megiddo, das ist eine Ortschaft in der Ebene und das gibt dann eben im Neuen Testament den Namen Har-Magedon. Als Name für diese Ebene, die prophetisch auch eine ganz wichtige Rolle spielt, da ein Blick in die Ebene von Jezreel. Da wird ein großer Aufmarsch in der Endzeit stattfinden und der Herr Jesus wird in Macht und Herrlichkeit hier erscheinen. Und vielleicht in dem Zusammenhang eben noch diese Ortschaft Megiddo, das war der strategisch wichtige Ort in dieser Ebene, wird auch im Buch Josua schon erwähnt. Und dann Har-Magedon heißt eben Berg von Megiddo. Als Bezeichnung hier dann für die ganze Ebene. Übrigens, der Herr Jesus ist aufgewachsen am Rande dieser Ebene. In Nazareth. Und dort, wenn man aus Nazareth hinausgeht, gibt es einen imposanten Bergabsturz runter in die Jezreel-Ebene. Und dort wollten die Menschen, als der Herr Jesus so wunderbar in Lukas 4 gepredigt hatte über die Gnade für die Völker, wollte man ihn dort hinunterstürzen und töten. Aber er ging dann weg. Aber er wusste, einmal werde ich kommen und werde die Gottlosen in Har-Magedon richten. Ja, und dann werden wir eben sehen, im Buch Josua geht es um unseren Kampf gegen die Angriffe von Satan. Und da sagt die Bibel, da muss man widerstehen. Nur ganz kurz wir haben nur noch 5 Minuten, möchte ich erwähnen, die Bibel zeigt uns 4 verschiedene Arten von Versuchungen. Und bei jeder Art muss man anders reagieren. Ich werde im Lauf von dem Buch Josua auf dieses Thema wieder zurückkommen, darum nur ganz kurz in der Übersicht. Versuchung durch Satan, da sagt die Bibel, wir müssen ihm widerstehen. Haben wir in Epheser 6 gelesen. Aber es gibt die Versuchung durch das eigene böse Verlangen von innen. Da sagt die Bibel, wir müssen verleugnen. Gar nicht darauf eingehen. Die Versuchung durch die Welt von außen, dort sagt die Bibel, wir müssen fliehen. Fliehe die Hurerei, 1. Korinther 6. Also wenn man in gefährliche Orte kommt, da muss man sich durch örtlich entziehen, durch Flucht. Haben wir nichts zu suchen dort. Weg. Und dann, wenn Gott uns prüft, auch das wird Versuchung genannt, aber ich habe das in Anführungsstrichen gesetzt, weil das ja nicht eine Versuchung ist zum Bösen, sondern im Sinn von Testen. Und dort muss man sich Gott unterwerfen, sagt die Bibel. Ja, Vater, sagen. Also widerstehen, verleugnen, fliehen, unterwerfen. Aber wir kommen darauf zurück, dass man dann auch praktisch wirklich damit etwas anfangen kann. Aber ich möchte noch etwas sagen über moderne Militärstrategie kontra Bibelkritik. Aus der Sicht der modernen israelischen Militärstrategie sind die in der Bibel beschriebenen Kriege und damit insbesondere auch im Buch Josua dermaßen echte, mit den Feinheiten und der Realität der Geografie und Topographie, das sind die Höhenunterschiede in der Gegend, übereinstimmende Berichte, dass die bibelkritische Behauptung, es handelt sich um Schreibtischerfindungen, wie Seifenblasen verplatzen. Und zwar, kein geringerer als Chaim Herzog, zusammen mit Mordechai Gichon, die haben ein Buch geschrieben, Battles of the Bible, Schlachten der Bibel. Und dieser Chaim Herzog, das ist ein Mann, der hat ganz entscheidend beim Aufbau der israelischen Armee beigetragen. Der war schon vor der Staatsgründung, war in englischen Staatsdiensten, also Militärdiensten, und er hat von den Engländern ganz viel Strategie gelernt und er war mitbeteiligt bei der Befreiung von Konzentrationslagern. Zum Beispiel Bergen-Belsen hat er befreit. Und später in Israel wurde das wirklich ein ganz großer Militärstratege. Und mit einem anderen Militärspezialisten, Mordechai Gichon, hat das dieses Buch geschrieben. Und worum geht es? Er beschreibt diese verschiedenen Schlachten und zeigt, das stimmt genau überein mit dem, wie das Land Israel beschaffen ist. Und die Strategie, wie diese Armeen da geführt wurden von Josua, das ist genau so. Und wir handeln heute noch so mit der Armee, nach diesen Prinzipien, die man dort findet. Und man kann also lernen aus der Bibel für moderne Kriegsführung im Land, also mit den Bodentruppen. Und nicht wahr, die liberalen Theologen, die haben gesagt, das Buch Josua, das ist so eine Erfindung. Und da haben wir schöne Geschichten gemacht, um zu zeigen den Kindern, woher Israel ursprünglich kommt, damit sie sich so ein bisschen wie Wilhelm Tell, ja? Wir glauben nicht, dass es Wilhelm Tell gegeben hat mit dem Apfelschuss und so weiter, ja? Die Kinder in der Schweiz haben Freude an Wilhelm Tells Geschichte. Und so hätten die israelischen Kinder Freude gehabt an Buch Josua. Nein. Reim Herzog zeigt, das ist echt. Das hat den Stempel der Echtheit. Also ganz interessanter Angriff auf die Bibelkritik von einer Seite, die hätte man so nicht erwartet, nicht wahr? Und wir haben noch eine Minute. Ja, dann können wir dann morgen wirklich mit Josua 1 beginnen. Und dann Josua 2, 3. Wirklich in Ruhe, ohne Hetze gehen wir durch das Buch hindurch. Gottes Gericht über Kanaan. Viele Menschen sagen sich, wie kann das sein in Josua? Was da geschieht an Kriegen? Nun, wir müssen verstehen, Gottes Gericht wird hier beschrieben über die Sittenlosigkeit und die Kindermorde und den schrecklichen Okkultismus der Kananiter. Es gab eine Gnadenzeit von Vater Abraham an, als er ins Land kam, bis auf Josua. Und das waren insgesamt 430 plus 40 Jahre Wüstenwanderung, 470 Jahre. Und die Kananiter hatten schon Abraham in ihrer Mitte und er wurde anerkannt als ein Fürst Gottes unter uns. So wird er genannt in 1. Mose. Und die wussten, das ist ein Zeuge des höchsten Gottes. Und Gott gab ihnen die Gelegenheit, umzukehren. Und auch das Zeugnis von Isaak. Auch er war als Fürst Gottes anerkannt. Und dann durch Jakob. Und so hat Gott diesen Kananiten die Gelegenheit gegeben, umzukehren. Die haben Kinder geschlachtet, um für ihren Gott Baal zu opfern. Und es war so schrecklich. Und man muss sagen, ein biblisches Prinzip ist, wenn der Mensch das Leben nicht mehr schützt, dann schützt Gott es auch nicht mehr. Und noch in 1. Mose 15, ich habe das hier hingeschrieben, 13 bis 16, sagt Gott zu Abraham, die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Die Amoriter waren der wichtigste Stamm der Kananiter. Also das Maß wurde gefüllt. Es war Gnadenzeit und der Moment kommt, wo Gott richtet. Das wird auch sein mit unserer Kultur. Die Offenbarung wird sich noch erfüllen. Die Gerichte ab Offenbarung 4 werden kommen über eine Kultur, die heute das Leben nicht mehr schützt. Und jetzt ist aber Gnadenzeit. Jetzt hat der Mensch die Möglichkeit umzukehren. Und wir werden im Buch Josua sehen, noch im letzten Moment ist Rahab, die Hure, umgekehrt. Und sie wurde verschont vor dem Gericht Gottes. Und nun, Gott hätte ein Erdbeben kommen lassen. Er hätte direkt eingreifen können mit Gerichten vom Himmel. Aber er hat sich entschieden, ich benutze mein auserwähltes Volk als Gerichtsinstrument. Und darum muss man verstehen, was Israel gemacht hat, das war einfach die Ausführung von Gottes Gericht damals, als die Gnadenzeit abgelaufen ist. Das kann man nicht einfach übertragen für alle Zeiten, ja? Sondern da mussten sie das Gericht Gottes über diese Frevler bringen. Hier in der Übersicht sieht man, wie das Land Kanaan eine Gnadenzeit hatte von Abraham, 430 Jahre, dann 40 Jahre Wüstenwanderung und dann kam ab 1566 das Gericht während 6 Jahren unter Josua. Wir werden noch sehen, das Buch Josua ist auch das Buch der Steine, aber das machen wir doch noch als kleine Reste Einführung morgen früh. Wollen wir jetzt aufhören und ich möchte zum Schluss noch mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Es ist so reich und unfasslich, aber wir dürfen das ganze Leben studieren und wir kommen ja nicht zum Ende. Aber wir bitten dich, dass du jetzt auch besonders diese Zeit, diese Woche segnest und dass wir wirklich alle einen großen geistlichen Gewinn bekommen, dass du uns unseren Herzen lieber wirst, dein Wort größer und kostbarer, das bitten wir dich. Und dass du auch unsere Gemeinschaft und unseren Austausch reich segnest. Wir preisen dich für all deine Güte uns gegenüber. Amen.